Das ist ein hohes Infektionsrisiko. Weshalb sind bestimmte Gruppen schwerer betroffen? Die Immunabwehr der schwangeren Frau, die ist herabgesetzt. Es ist ganz wichtig, die Quelle der Infektion herauszufinden. Man hat da gelernt, dass das Virus aus dem Tierreich kommt.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu. Jeden Tag zu einem anderen Thema, ein anderer Wissenschaftler, ein anderer Fachbereich. Heute geht es um die Frage, welche Menschen besonders von Corona betroffen sind und warum. Und das erklärt Gülser Gabriel, Professorin und Leiterin der Abteilung Zoonosen am Leibniz-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg. Frau Professor Gabriel, warum treffen virale Erkrankungen die einen stärker als die anderen? Warum sind manchmal ältere Menschen mit Vorerkrankungen stärker betroffen als junge und manchmal umgekehrt?
Eines unserer Hauptinteressen in der Forschung, um genau zu sagen in der Influenza-Forschung.
Influenza ist die klassische Grippeerkrankung.
Genau, Influenza ist die echte Virusgrippe. Die ist zu unterscheiden vom grippalen Infekt, was in der Regel andere Viren, die auch im Winter co-zirkulieren, auslösen können. Die echte Virusgrippe zeichnet sich dadurch aus, dass man sehr plötzlich sich krank fühlt und dann auch tatsächlich generalisierte Symptome ausbildet, Fieber hat, bis zu 40 Grad und es mehrere Wochen dauern kann, bis man sich davon erholt. Das ist der große Unterschied zum grippalen Infekt und davon muss man die echte Influenza auch absetzen.
Und da sind in unterschiedlichen Jahren unterschiedliche Viren oder Virenformen unterwegs und die treffen Menschen unterschiedlich.
Generell kann man sagen, es zirkulieren jeden Winter unterschiedliche Influenza-A-Virus-Subtypen und auch ein Influenza-B-Virus-Subtyp. Diese unterschiedlichen Subtypen können unterschiedlich schwer den Menschen betreffen. Und wir forschen am Heinrich-Pette-Institut an der Fragestellung, weshalb und wie Influenza die Erkrankung auslöst. Es ist ja primär eine Infektion der Atemwege. Und weshalb sind bestimmte Gruppen, die sogenannten Hochrisikogruppen, schwerer betroffen als der normale, gesunde Mensch sozusagen?
Und warum ist es so?
Also die Hochrisikogruppe von Influenza sind schwangere Frauen. Man weiß, dass schwangere Frauen viel schwerer an der Influenza erkranken können. Und das kann auch Konsequenzen für das Ungeborene mit sich bringen. Also eine Influenza-Infektion in der Schwangerschaft geht einher mit einem erhöhten Risiko an Fehlgeburten oder auch mit einem sehr niedrigen Geburtsgewicht. Und das niedrige Geburtsgewicht ist ganz kritisch, weil es als ein Korrelat gilt für Gesundheitsbeeinträchtigungen im späteren Leben.
Jetzt versuchen wir das mal anzuwenden auf andere Viruserkrankungen. Also da kann man ja im Moment nur spekulieren. Aber wenn wir uns auf diese Spekulation einlassen und sagen, was heißt das? Also was wissen wir, warum werden zum Beispiel bei der jetzigen Corona-Pandemie ältere Personen stärker betroffen als jüngere, Menschen mit Vorerkrankungen stärker als Menschen, die gesund sind. Kann man aus Ihrer Influenza-Forschung da etwas ableiten, was möglicherweise auch gültig ist?
Ja, also man muss sagen, dass jede Risikogruppe, dem unterschiedliche Pathomechanismen zugrunde liegen und man das nicht so kreuzvergleichen kann. Wenn wir jetzt bei der schwangeren Frau bleiben, was wir da in den letzten Jahren rausgefunden haben, ist, dass die Schwangerschaft, das ist ein sogenanntes immuntolerantes System. Das heißt, die Immunabwehr der schwangeren Frau, die ist herabgesetzt. Das ist auch ganz wichtig, weil die Schwangere einen sogenannten allogenen Fötus, also einen Fötus mit fremden Antigenen in sich trägt. Und damit das nicht abgestoßen wird, das muss man sich so vorstellen wie bei Transplantation.
Ganz kurz nur, die fremden Gene sind das Erbteil des Mannes, des Vaters,
genau. Damit eben dieser allogene fremde Fet nicht abgestoßen wird, muss das Immunsystem sich anpassen. Das bedeutet aber auch, dass wenn eine Virusinfektion kommt, und das ist, glaube ich, relativ allgemein, dann kann das Immunsystem nicht schnell genug, adäquat genug reagieren. Und bei manchen viralen Infektionen macht das zwar eine Erkrankung, aber keine schwere. Man weiß, dass bei Influenza diese Erkrankung für die Frau sehr schwer ausfallen kann. Auch bei Corona und bei anderen Virusinfektionen muss man aufpassen, dass die Schwangere ist trotzdem eine Hochrisikogruppe.
Aber bei Corona sagt man ja, dass Schwangere im Gegensatz zu eben der Influenza viel weniger stark betroffen sind und auch die Verläufe nicht so dramatisch sind.
Ja. Man muss natürlich auch sagen, dass Schwangere in der Bevölkerung einen geringeren Prozentsatz ausmachen im Vergleich zu Nicht-Schwangeren. Deswegen sind solche Studien eigentlich nur rückwirkend tatsächlich möglich, indem man schaut, wie viele Schwangere waren betroffen, sind sie wirklich schwer erkrankt oder nicht. Im Moment kann man eigentlich nur sagen, es gab keine Todesfälle unter den Schwangeren. Wir wissen aber zumindest aus der Forschung, dass auch milde Infektionen in der Schwangerschaft einen Nachteil mit sich bringen können für die Nachkommen. Das konnten wir in den letzten Jahren sehr gut für die Zika-Infektion in der Schwangerschaft zeigen.
Das war dieses Virus, was in Brasilien ausgebrochen ist und das tatsächlich zu schweren Fehlbildungen beim ungeborenen Leben geführt hat bei schwangeren Frauen.
Richtig, also die sogenannte Mikrozephalie, das ist der extreme Phänotyp, kam eigentlich nur bei 1% der Fälle, das wusste man auch ein Jahr später, also rückwirkend konnte man diese Zahl überhaupt ernennen. Man ging dann lange davon aus, dass 99% der Nicht-Mikrozephalie-Kinder eigentlich phänotypisch, weil sie ja phänotypisch unauffällig sind.
Also phänotypisch heißt vom Aussehen her, ne? Das ist das Erscheinungsbild von Kindern.
Genau, sie haben keine Mikrozephalie, sonst auch keine anderen äußerlich sichtbaren Merkmale. Und man ging davon aus, dass sie gesund sind. Und wir konnten im Tiermodell vor 2 Jahren zeigen, dass sogar eine sehr, sehr milde Infektion in der Schwangerschaft dazu führen kann, dass die Nachkommen diese neurokognitiven Störungen erleiden. Das heißt, sie lernen schlechter und sie sind verhaltensauffällig.
Und hat man das oft bei Viruserkrankungen, gerade wenn Sie sagen, Sie erforschen das vor allem mit Schwangeren, weil das eben eine sehr abgrenzbare Gruppe ist, hat man das oft, dass man nach der akuten Erkrankung noch weitere langfristige Folgen sieht?
Das ist unser aktueller Schwerpunkt in der Forschung. Die akuten Infektionen und die akuten Auswirkungen, das kann man sehen, das misst man, das sieht man jetzt im Laufe der Pandemie.
Das hatten Sie eben auch beschrieben, nicht? Dass man Fieber hat, bei Corona hat man Husten, man hat Schwindelgefühle. Also es gibt eben relativ viele Indikatoren, die man direkt sieht, die die aktuelle Erkrankung zeigen. Und dann kommt das, was danach ist.
Genau so ist das. Und diese unsichtbaren, also zumindest nicht direkt sichtbaren, außer man untersucht das detailliert und schaut genau hin, diese Konsequenzen sind bislang nicht gut untersucht. Es gibt immer mehr Evidenzen aus Mutter-Kind-Kohorten, dass bestimmte Ereignisse in der Schwangerschaft, also ein profunder Stress nennt man das, das kann eine Virusinfektion sein, das kann aber auch sonst ein messbarer Stress sein. Messbar heißt in der Regel einhergehend mit Entzündungsreaktionen in der Schwangerschaft.
Also Sie meinen jetzt physischen Stress und nicht psychischen Stress? Also Sie meinen,
also psychischer Stress, weiß man, kann auch zur Erhöhung von sogenannten Entzündungsmarkern führen.
Okay.
Also das könnte auch ausreichen, aber es muss nur profunde sein, dass das eben langanhaltende Konsequenzen mit sich tragen kann. Und das ist unser Fokus, jetzt zu studieren, was sind diese nicht sichtbaren langanhaltenden Konsequenzen? Bei Zika haben wir das relativ genau studiert und wissen sogar, dass es da geschlechtsabhängige Unterschiede gibt. Da waren die männlichen Nachkommen der in der Schwangerschaft infizierten Muttertiere verhaltensauffälliger als die weiblichen Nachkommen.
Weil Sie das auch an Tieren untersucht haben, oder?
Genau, also wir modellieren die Erkrankung und diese Risikogruppen an verschiedenen Tiermodellen.
Und wenn man das jetzt anwenden würde, nochmal Ihre Erfahrungen aus der Influenza und aus der Zika-Forschung auf das, was uns möglicherweise nach der Corona-Pandemie noch ins Haus steht oder blüht, was würde das heißen? Was sind das für langanhaltende Konsequenzen, die man da befürchten muss?
Das ist natürlich schwer vorauszusagen. Und im Moment schaut es ja auch nicht so aus, dass die Erkrankung, die Corona-Infektion in der Schwangerschaft zu einer schweren oder gar letalen Infektion führt.
Letal heißt tödlich.
Das muss aber nicht heißen, dass eben diese Infektion vielleicht auch verbunden mit Stress, man muss natürlich auch sagen, wir sind ja jetzt auch in einer Stresssituation, dass das vielleicht doch anhaltende Konsequenzen hat, wenn die Schwangere jetzt betroffen ist.
Und betrifft es dann nur das ungeborene Leben, also das Baby, den Fötus, der im Bauch ist, oder betrifft es auch die Mutter selbst? Also gibt es auch Schlüsse, die man ziehen kann für Menschen, die jetzt nicht schwanger sind und erkranken?
Ja, also das erforschen wir tatsächlich im Moment. Deswegen kann ich dazu nicht sehr viel sagen. Wir wissen allerdings, dass die Schwangere auch selbst gesundheitliche Nachteile davon haben kann. Aber bei Nichtschwangeren haben wir das noch nicht untersucht.
Und der Rat, den man geben würde, wäre jetzt zu sagen, also auch Schwangere müssen sich besonders vorsehen, dass sie sich nicht an Corona infizieren. Gibt es denn inzwischen Strategien, mit denen man nach einer Infektion sagen kann, wenn du dich so und so verhältst, wenn man dies und jenes Medikament nimmt, dann sind diese Konsequenzen nicht so schwer oder lassen sich abmildern.
Ja, also mit Medikamenten in der Schwangerschaft muss man ja sowieso sehr vorsichtig sein. Das muss ganz engmaschig überprüft werden und mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Ansonsten gilt das eigentlich auch für Schwangere wie auch Nicht-Schwangere, diesen Sicherheitsabstand zu halten, das Risiko, sich zu infizieren, gering zu halten. Ich denke, in der Schwangerschaft ist das vielleicht sogar noch etwas mehr, da Rücksicht darauf zu nehmen und diese Maßnahmen ganz stringent einzuhalten, auch als für Nichtschwangere.
Kann man schon sagen, dass man bestimmte Dinge gelernt hat jetzt aus dieser Corona-Pandemie für weitere Infektionskrankheiten oder andere Pandemien, die uns möglicherweise irgendwann ins Haus stehen?
Also die Corona-Pandemie, die ist ja gerade im vollen Gange, deswegen sind die sogenannten Lessons learned kaum jetzt zu ziehen. Das wird man erst leider am Ende machen können. Was man machen kann ist, und was man auch macht, ist, wir haben ja andere Pandemien erlebt. Wir haben alle die 2009 H1N1-Influenza-Pandemie erlebt. Wir haben auch alle die Vogelgrippe erlebt, die in China mehrfach ausgebrochen ist. Wir haben auch erlebt die H7N9-Influenza, eine Vogelgrippe, die in China sich so festgesetzt hat, dass sie sogar zur chinesischen saisonalen Influenza geworden ist. Man hat da gelernt, dass das Virus aus dem Tierreich kommt. Und zwar ganz spezifisch aus infiziertem Geflügel, die in den Geflügelmärkten in China gehandelt werden. Die werden in der Regel auch vor Ort die Tiere geschlachtet und mitgenommen und das ist ein hohes Infektionsrisiko. Man weiß, dass das Schließen der Geflügelmärkte zum Beispiel einen großen Einfluss darauf hatte, dass sich die Menschen nicht mehr infiziert haben, obwohl Influenza hochinfektiös ist.
Also das heißt, es gibt eben immer wieder Neuinfektionen aus dem Tierreich für Menschen. Wenn man jetzt einfach diese Geflügelmärkte zumachen würde, wäre man das problemlos.
Das hat China auch gemacht, mehrfach die Geflügelmärkte geschlossen und gesehen, aha, da gibt es einen Zusammenhang, dass diese, wenn man möchte, also übertragen jetzt auf Corona, diese Quarantänemaßnahmen tatsächlich funktionieren. Und daraufhin hat China, weil die Geflügelmärkte sind natürlich sehr wichtig, auch wirtschaftlich von großer Bedeutung, hat China ja angefangen, ihr Geflügel zu impfen. Und seitdem sind keine H7N9-Infektionen im Menschen gemeldet worden. Das heißt, es ist ganz wichtig, die Quelle der Infektion herauszufinden, sie einzudämmen und wenn zusätzlich dazu Maßnahmen kommen, die Menschen eben durch das Ansetzen von gewissen Präventionsmaßnahmen, diese Infektionsketten, ganz unterbinden lässt sich ja nicht, aber abzuschwächen. Das ist eine Maßnahme, die langfristig sinnvoll ist und auch was bringen wird.
Frau Gabriel, vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch, Frau Weidenfeld.
Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.